ist es so, dass der Themenschwerpunkt das Verhältnis des japanischen Kinos zum Ausland betrachtet. Was ja bestimmt fast alle wissen, ist, dass der Film Noir eigentlich ein sehr amerikanisches Filmgenre ist. Aber tatsächlich ist es so, dass der amerikanische Film Noir schon vom deutschen Expressionismus der 20er Jahre beeinflusst ist. Und dann ist es eben so, dass der japanische Film Noir sehr stark vom amerikanischen Film Noir beeinflusst ist.
Nippon Connection ist weltweit das größte Festival für den japanischen Film. Jedes Jahr im Frühsommer präsentiert das Festival in Frankfurt aktuelle Produktionen, aber auch Klassiker des japanischen Kinos. Die 24. Ausgabe startet am 28. Mai 2024. Ich spreche heute mit Florian Hör, der für das Filmprogramm verantwortlich ist. Hallo Florian.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Ich kann mir vorstellen, gerade ist bei euch auch viel zu tun. Vielleicht kannst du zu Beginn mal einen Überblick geben über das Festivalprogramm. Also wenn man jetzt euer Festival noch gar nicht kennt, welche Sektionen gibt es, welche Filme habt ihr im Programm?
Du hast ja schon gesagt, dass wir das weltweit größte Festival sind für japanisches Kino und das ist auch richtig. Wir zeigen jedes Jahr rund 100 Filme und das sind aber nicht nur Langfilme, sondern auch Kurzfilme mit inbegriffen. Und unser selbst erklärtes Ziel ist es, die ganze Bandbreite des japanischen Kinos abzudecken. Also nicht nur ein besonderes Genre, sondern wirklich einen sehr guten Überblick zu geben, was gerade so im japanischen Kino passiert. Und wir zeigen also Mainstream-Filme, wir zeigen aber auch Independent-Produktionen, Animationsfilme und auch sehr gute Dokumentarfilme. Das ist immer mein Geheimtipp beim Filmprogramm.
Hauptveranstaltungsorte des Festivals sind das Künstlerinnenhaus Mosanturm und das Produktionshaus Naxos. Bei uns im Kino des DFF laufen aber auch jedes Jahr Filme. Und zwar ist das jedes Jahr die Retrospektive und auch noch einige weitere Kinoveranstaltungen. Das wollen wir jetzt natürlich besonders in den Blick nehmen. Zuerst einmal möchte ich aber ganz allgemein nach eurem Themenschwerpunkt fragen. Also euer diesjähriger Schwerpunkt ist Crossing Borders. Warum habt ihr euch dafür entschieden und wie zeigt sich dieser Schwerpunkt in den Filmen, die ihr ausgewählt habt?
Wir haben seit einigen Jahren jedes Jahr einen Themenschwerpunkt bei dem Festival und in dem Themenschwerpunkt möchten wir immer aktuelle Trends im japanischen Film schaffen, aufgreifen oder auch so ein bisschen auf Themen schauen, die gesellschaftlich gerade von großer Bedeutung sind. Mit Crossing Borders ist es eher Ersteres, also dass wir auf einen Trend schauen, nämlich ist es so, dass der Themenschwerpunkt das Verhältnis des japanischen Kinos zum Ausland betrachtet. Wir zeigen also internationale Koproduktionen, japanische Filme, die im Ausland gedreht wurden oder andersherum und wollen dann einfach schauen, wie Japan und andere Filmländer sich gegenseitig beeinflussen. Und ein Film, der dafür ja ein sehr schönes Beispiel ist, also ein aktuelles Beispiel, ist ja Perfect Days von Wim Wenders, der jetzt ja auch hier sehr, sehr erfolgreich gelaufen ist und der ja ein schönes Beispiel ist für eine deutsch-japanische Koproduktion.
Mhm. Und wie seid ihr auf den Trend aufmerksam geworden? Also ist das schon im Prozess des Sichtens von Filmen bei anderen Festivals euch irgendwie ins Auge gefallen?
Das ist uns eigentlich bei unserem eigenen Programm aufgefallen. Also wir hätten letztes Jahr schon einen Themenschwerpunkt Crossing Borders machen können, weil es da schon viele Filme im Programm gab, die genau diese Merkmale hatten. Wir hatten zum Beispiel einen Film, der von einer japanischen Crew in Madagaskar gedreht wurde, aber komplett auch, also die Besetzung war, da waren alle aus Madagaskar. Also hinter der Kamera war quasi alles japanisch und vor der Kamera dann Madagaskar. Und ja, noch viele weitere Beispiele und da dachten wir, das bietet sich einfach wunderbar an. Und wir sind aber ganz froh, dass wir dann quasi nicht unser ganzes Pulver schon im letzten Jahr verschossen haben, sondern dass wir auch für dieses Jahr ein gutes Programm auf die Beine stellen konnten.
Vielleicht kannst du mal anhand so ein paar Beispielen erzählen, wie dieses Thema Crossing Borders denn jetzt tatsächlich dann Niederschlag findet in den Filmen.
Also ein Beispiel für Crossing Borders wäre direkt unser Eröffnungsfilm, der heißt 18 Times 2 Beyond Youthful Days, bisschen sperriger Titel. Und der wurde in Japan und Taiwan gedreht, also auch mit einem internationalen Cast. Also die Geschichte, die spielt in zwei unterschiedlichen Zeitebenen und dann eben auch in zwei unterschiedlichen Ländern. Und dann wiederum gibt es Filme, die von ausländischen Produktionen beeinflusst sind. Zum Beispiel ein Film, der bei uns seine Weltpremiere hat, Secret, A Hidden Score heißt der. Und das ist das Remake eines taiwanesischen Films, der, wie ich jetzt vor kurzem erst erfahren habe, auch ein Remake in Korea erfahren hat. Und nun gibt es auch ein japanisches Remake. Und das zeigen wir tatsächlich als Weltpremiere. Und dann wiederum gibt es auch Filme, die komplett von ausländischen Regisseuren gedreht wurden, aber dann eine japanische Thematik haben. Wie zum Beispiel ein Dokumentarfilm, The J-Horror Virus, also der sich mit dem Genre des japanischen Horrorfilms, also J-Horror ist ein Genre, das vor allem so in den 90er Jahren aufkam, und Regie geführt haben Jasper Sharp und Sarah Appleton. Also Jasper Sharp ist auch so eine der Koryphäen in der Forschung von, naja, nicht mehr so ganz zeitgenössischen japanischen Filmen, aber so das japanische Kino so um die 90er.
Zu dem Themenschwerpunkt präsentiert ihr am 30. Mai auch einen Film im DFF, und zwar die deutsch-japanische Koproduktion Die Tochter des Samurai. Kannst du zu dem Film noch ein bisschen mehr erzählen?
Ja, das ist ein ganz spannender Film. Also das ist einer der ersten deutsch-japanischen Koproduktionen. Und ursprünglich war es so geplant, dass zwei Regisseure gemeinsam Regie führen. Die Fassung, die wir zeigen, bei der hat Arnold Funk Regie geführt, den man vor allem durch seine Bergfilme kennt, damals auch zum Teil auch mit Leni Riefenstahl in der Hauptrolle. Ursprünglich war es aber geplant, dass Arnold Funk gemeinsam mit dem japanischen Regisseur Masaku Itami Regie führt. Und es kam dann aber zu kreativen Differenzen beim Dreh, sodass jeder der beiden Regisseure dann schließlich eine eigene Fassung gedreht hat. Es gibt also eine deutsche und eine japanische Version des Films. Wir zeigen dann die deutsche Version. Also es ist schon ein, ich sag mal, durchaus auch ein bisschen problematischer Film. Der wurde nämlich im Jahr 1937 gedreht, also zur Zeit der Nazi-Diktatur. Und der Film hat durchaus propagandistische Elemente und wurde auch ein bisschen gedreht, um quasi ja die deutsch-japanische Freundschaft auch so ein bisschen zu unterstützen. Wohin diese Freundschaft geführt hat, das wissen wir ja alle. Und insofern tatsächlich ein Film, bei dem wir uns gedacht haben, den kann man natürlich nicht einfach so unkommentiert zeigen. Und wir sind sehr glücklich, dass wir uns die wahrscheinlich führende Expertin zu dem Film einladen konnten, nämlich Dr. Iris Haukamp, eine Japanologin, die mittlerweile in Tokio unterrichtet, an der Tokyo University of Foreign Studies. Und sie hat zu diesem Film promoviert. Sie kennt sich wirklich wahnsinnig gut aus mit dem Film. Und sie wird dann bei der Vorstellung einen einleitenden Vortrag halten. Also nicht nur eine kurze Einführung, sondern einen richtigen Vortrag, der dem Film vorangestellt ist und der ihn dann historisch einordnen wird. Aber vor allem wird sie, und da bin ich sehr gespannt darauf, wird sie eben auch auf diese Arbeitsbeziehungen der beiden Regisseure eingehen.
Mhm. Ich würde dann gerne nochmal auf die Retrospektive zu sprechen kommen, die ja jedes Jahr bei uns im Kino des DFF läuft. Und in diesem Jahr ist sie Teil des Themenschwerpunkts Crossing Borders. Im Fokus steht der japanische Film Noir. Was haben denn der japanische Film Noir und das Thema, das du jetzt gerade schon beschrieben hast, des Grenzenüberschreitens miteinander zu tun?
Im Grunde genommen ist das Crossing Borders par excellence, kann man sagen. Denn was ja bestimmt fast alle wissen, ist, dass der Film Noir eigentlich ein sehr amerikanisches Filmgenre ist. Also man verbindet den Film Noir vor allem mit so typischen amerikanischen Hardboiled-Figuren, mit Femme Fatale-Figuren, Filme wie zum Beispiel Double Indemnity von Billy Wilder. Aber tatsächlich ist es so, dass der amerikanische Film Noir schon vom deutschen Expressionismus der 20er Jahre beeinflusst ist. Also da haben wir schon einmal Crossing Borders. Und dann ist es eben so, dass der japanische Film Noir sehr stark vom amerikanischen Film Noir beeinflusst ist. Er ist also von amerikanischen Filmen beeinflusst, die von deutschen Filmen beeinflusst sind. Und ja, das ist natürlich eine super Vorlage. Und man merkt den Film durchaus an, dass sie von amerikanischen Film Noirs beeinflusst sind. Aber es sind trotzdem sehr japanische Filme, die sich vor allem auch mit gesellschaftlichen Missständen in dieser Zeit auseinandersetzen und auch einfach mit den Problemen, die die Generation nach dem Zweiten Weltkrieg hatte, also Armut, aber vor allem auch viel Korruption, Kriminalität. Und was ganz interessant ist, also der amerikanische Film Noir, ich habe das extra nochmal nachgeschaut, man sagt, der ging so bis 1958. Es gibt auch in der Filmwissenschaft gibt es eine Diskussion darüber, ist Film Noir denn wirklich ein Genre oder ist es eine Stilepoche, die auf eine bestimmte Zeit beschränkt ist? Also so eine offizielle Definition gibt es nicht. Es kommen ja heute immer noch Filme raus, die als Film Noir bezeichnet werden oder dann sogenannte Neo-Noir. Und aber so die ursprüngliche Phase ging bis 1958 und die Filme, die wir jetzt in unserer Retrospektive zeigen, bis auf einen, sind alle entweder 58 oder später entstanden. Das heißt also, dass der japanische Film Noir dann erst so mit Verzögerung kam nach dem amerikanischen Film Noir.
Dann, lass uns gerne mal so ein paar Filme auch konkreter anschauen. Also insgesamt 7 Filme sind in der Retrospektive zu sehen, von Freitag, 31. Mai bis Sonntag, 2. Juni. Alle mit einer Einführung. Und ja, vielleicht magst du einfach mal 2, 3 Filme herausgreifen und zum Beispiel der Film, der die Reihe eröffnet, Dragnet Girl aus dem Jahr 1933. Also das ist tatsächlich der, der da rausfällt aus dem Zeitrahmen, den du gerade genannt hast.
Genau, also Dragnet Girl ist ja in einer Zeit entstanden, in der es noch nicht mal den amerikanischen Film Noir gab. Insofern könnte man dann die Frage stellen, ja, was hat der damit eigentlich zu tun? Also man könnte sagen, das ist so ein bisschen ein Proto-Film Noir, der sozusagen viele Elemente des Film Noir schon vorweggenommen hat und der eben tatsächlich auch von der Ästhetik deutscher Stummfilme durchaus beeinflusst wurde, aber auch von amerikanischen Gangsterfilmen wie Little Caesar zum Beispiel. Also es gab ja auch in den 1930er Jahren viele Gangsterfilme, die dann später sehr einflussreich waren. Also Scarface zum Beispiel auch, der Original Scarface. Und Dragnet Girl ist ein Film von Yasujirō Ozu, den man ja vor allem für seine Melodramen kennt. Und dieser Film sticht da so ein bisschen raus und gerade deshalb finde ich ihn auch so interessant. Also er hat natürlich trotzdem melodramatische Elemente, es ist aber vor allem eben auch eine Gangstergeschichte. Und sehr, sehr turbulent oder rasant erzählter Film, also wenn man sich das Entstehungsjahr anschaut, der ist jetzt um die 90 Jahre alt, aber nach wie vor sehr unterhaltsam. Und das Schöne ist, dass der Film auch live am Klavier begleitet werden wird. Und das ist natürlich auch immer etwas Besonderes von Günter Buchwald, ein ganz renommierter Stummfilmpianist. Das Schöne an der Retrospektive ist, also Film Noir ist natürlich ein Genre, mit dem man bestimmte Konventionen verbindet. Aber die Filme, die wir in der Retrospektive zeigen, die sind alle ganz unterschiedlich. Zeigen also so ein bisschen die verschiedenen Facetten, die das Genre haben kann. Also wir zeigen zum Beispiel den Film The Black Test Car von Yasuzo Masumura. Und ich habe ja jetzt schon häufiger gesagt, Gangsterfilme, Gangstergeschichten. Und das ist ein Film, der eher in der Firmenwelt angesiedelt ist. Also es geht jetzt gar nicht um irgendwelche Verbrechersyndikate, sondern es geht um Kapitalismus. Also ja, auch schon fast kriminell, wenn man dann sieht, was in dem Film so passiert. Also es geht um 2 Autohersteller, die sich gegenseitig übertrumpfen wollen. Und also beide wollen quasi den besseren, tollen neuen Sportwagen auf den Markt bringen und fangen dann an, sich gegenseitig auszuspionieren und mit verheerenden Folgen. Also es ist ein Film, der den damals aufkommenden Kapitalismus stark angreift und auch so ein bisschen, ich sag mal, den Konsumwahn auf die Schippe nimmt. Also das passt auch ganz gut zu dem, was ich gesagt hatte, dass der Film oder dass der japanische Film Noir auch gesellschaftliche Missstände aufzeigt. Ein ganz anderer Film ist Youth of the Beast von Seijun Suzuki, den man hier vor allem über seinen Film Tokyo Drifter kennt, aus den 60er Jahren, der so eine ganz expressive Farbgestaltung hat, also Tokyo Drifter. Und also alles in diesem Film wirkt sehr, sehr artifiziell. Es ist ein ganz faszinierender Film. Und Youth of the Beast ist ein Frühwerk von Suzuki, bei dem man aber schon gut erkennen kann, in welche Richtung sich sein Filmschaffen später entwickeln wird. Und wenn man nur seine späteren Filme kennt, dann ist es sehr interessant, sich dann mal diesen frühen Film anzuschauen. Es ist tatsächlich auch ein Farbfilm. Also normalerweise verbindet man Film Noir ja eher mit Schwarz-Weiß-Filmen, aber der wurde in Farbe gedreht und hat auch schon hier eine durchaus experimentelle Bildgestaltung, ist aber nichts für Zartbeseitete. Also es geht um einen Ex-Polizisten, der zwei Gangsterbanden gegeneinander ausspielt und ja, es kommt dann zu sehr vielen Todesfällen und das ist auch durchaus explizit dargestellt. Aber auch hier wieder ein sehr unterhaltsamer Film, der aber auch sehr viele Figuren hat. Also da muss man schon dranbleiben, wenn man den Überblick behalten will. Und dann noch ein letzter Film, den ich so ein bisschen hervorheben möchte, ist Pale Flower von Masahiro Shinoda. Und Shinoda ist ein ganz wichtiger Vertreter der japanischen Nouvelle Vague. Also schon wieder ein Genre, das von einem anderen Genre, diesmal von einem französischen, beeinflusst wurde. Es gab in den 60er Jahren in Japan auch eine Nouvelle Vague. Und ja, der Film zeichnet sich einerseits aus durch ja, so eine ganz interessante Femme Fatale-Figur, die ja auch typisch für den japanischen Film ist. Sehr charismatisch gespielt. Und der Film hat teilweise aber nicht nur französische Einflüsse, sondern auch amerikanische. Also man hört dann so ganz avantgardistische Jazzmusik in dem Film und sehr, ich sag mal, ja, progressive Bildgestaltung. Also obwohl der Film schon aus dem Jahr 1964 ist, wirkt er viel aktueller, weil ja die Bildgestaltung einfach so, ja, ich sag mal, für die damalige Zeit so experimentell und gewagt ist.
Mhm. Spannend. Also ich glaube, man kann sagen, das Thema Crossing Borders zieht sich wirklich durchs Programm, ne? Dann schauen wir jetzt vielleicht nochmal auf das restliche Filmprogramm. Also wir haben jetzt ja den Themenschwerpunkt und die Retrospektive so ein bisschen genauer betrachtet. Und ja, bei einem Programm von, du hast es am Anfang gesagt, rund 100 Filmen, ist es natürlich immer schwierig, einzelne Filme herauszugreifen. Trotzdem die Frage, was sollte man denn dieses Jahr auf keinen Fall verpassen? Vielleicht auch mit Blick darauf, welche Gäste ihr dieses Jahr erwartet.
Seit letztem Jahr vergeben wir einen neuen Preis, nämlich den Nippon Rising Star Award. Und das ist ein Nachwuchspreis, also mit dem wir vielversprechende junge Talente auszeichnen möchten. Letztes Jahr hat Toko Miura diesen Preis bekommen, die man hier vor allem über ihre Hauptrolle in Drive My Car von Ryusuke Hamaguchi kennt. Und dieses Jahr geht der Preis an Kotone Furukawa, auch eine Schauspielerin. Und man kennt sie auch aus einem Hamaguchi-Film, nämlich Wheel of Fortune and Fantasy oder Das Glücksrad, wie er hier in Deutschland heißt. Das ist aber ein Zufall. Also wir suchen die PreisträgerInnen jetzt nicht nur nach Hamaguchi-Filmen aus. Und ja, das ist eine unglaublich vielseitige Schauspielerin. Und ich finde, das sieht man hervorragend in den beiden neuen Filmen von ihr, die wir im Programm haben. Das ist einmal der Film Secret, den ich schon erwähnt hatte, also das Remake des taiwanesischen Films. Der geht eher in die Richtung Melodramen. Und dann ist sie aber auch zu sehen in dem Film Best Wishes to All. Und das ist ein Horrorfilm und ein, ich sag mal, sehr effektiver Horrorfilm. Also wirklich schon sehr, sehr gruselig. Also nicht, er hat, ist nicht so billig effekthascherisch. Also der funktioniert sehr, sehr gut, vor allem eben durch das Schauspiel von Furukawa. Also das wäre auf jeden Fall eine ganz heiße Empfehlung von mir. Und wenn du mich persönlich fragst, ich bin großer Liebhaber von Animationsfilmen, also nicht nur japanische, sondern ganz allgemein. Und dieses Jahr bin ich sehr stolz auf unser Animationsfilmprogramm. Ich finde, da haben wir wirklich ganz tolle Filme bekommen. Und da kann ich ganz kurz noch zwei hervorheben, nämlich einmal einen Film, der heißt Toto-chan, The Little Girl by the Window. Und das ist die Verfilmung der Autobiografie einer prominenten Japanerin, die vor allem jetzt durch ihre Auftritte in verschiedenen Fernsehshows bekannt ist, aber sie ist auch Schauspielerin. Und sie ist groß geworden im Zweiten Weltkrieg. Und in dem Film geht es eben darum, wie sie so am Vorabend des Zweiten Weltkrieges auf eine ganz unkonventionelle Grundschule gegangen ist, in der sich die Kinder ganz frei entfalten können. Also es ist jetzt, mit japanischen Animationsfilmen verbindet man vielleicht eher Fantasy-Geschichten wie Studio Ghibli, aber das ist einfach ein Film, der von einer Kindheit im Laufe des Zweiten Weltkrieges oder im Vorabend des Zweiten Weltkrieges erzählt. Und es ist ein sehr, ich sag mal, herzerwärmender, aber natürlich auch sehr tragischer Film. Und wenn man sich den Trailer anschaut, der sieht so ein bisschen nach Kinderfilm aus, aber ist ja gar nichts, sondern ist eigentlich eher für ein reiferes Publikum. Und nochmal hervorheben möchte ich den Film Blue Giant. Das ist auch kein Fantasy-Anime, sondern da geht es um einen jungen Jazz-Saxophonisten, der ja sich in Tokio eine Laufbahn aufbauen möchte und dann ein Jazz-Trio gründet. Und der Film lebt vor allem von dem ganz hervorragenden Soundtrack. Also den hat Hiromi Uehara geschrieben, eine ganz renommierte Jazz-Pianistin, die auch international bekannt ist. Und man sieht in dem Film wirklich ganz fulminante, mitreißende Bühnenauftritte des Jazz-Trios. Und das ist jetzt schwer zu sagen, weil ich selbst Jazz sehr gerne mag. Aber ich glaube, selbst wenn man sich nicht für Jazz interessiert, wird man von diesem Film in den Bann gezogen. Und das kann ich sehr empfehlen, sich diesen Film anzuschauen.
Ja, dann vielen Dank für diese Empfehlung. Ich fürchte, den Horrorfilm werde ich mir nicht anschauen. Ich finde es aber toll, dass der auch im Programm ist. Und weil du es jetzt gerade in Bezug auf die Animationsfilme gesagt hast, ist es euch bei der Zusammenstellung des Programms auch wichtig, nicht nur Erwartungen zu bedienen, also das, was man vielleicht mit japanischer Kultur assoziiert, zu präsentieren, sondern auch irgendwie rechts und links zu gucken?
Unbedingt. Also es ist ja leider so, dass man hier in Deutschland nicht so viel vom japanischen Kino mitbekommt, außer dann so, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen, die immer ins Kino kommen, wie zum Beispiel der erwähnte Hamaguchi oder Kore-eda, von dem ja jetzt gerade auch der neue Film, übrigens eine ganz heiße Empfehlung, ist für mich der beste Film seit langer Zeit, Die Unschuld heißt ja auf Deutsch, sondern wir möchten natürlich alles zeigen, was so fernab der üblichen Bekannten läuft. Und ja, deswegen zeigen wir gerne auch unkonventionelle Filme. Also für mich sind die Filme am interessantesten, die unser Publikum so in zwei Lager spaltet. Die gewinnen dann meistens eher nicht den Publikumspreis, aber dann von einigen heiß geliebt werden und von anderen dann so ein bisschen abgeschmettert werden und dass sie dann sagen, dieser Film, da wusste ich gar nicht, was mir dieser Film sagen soll. Also ein Film, der vielleicht in diese Richtung gehen könnte, der auch einer meiner Lieblingsfilme in diesem Programm ist, der Film heißt Abnormal Desire, wobei das App in Klammern gesetzt ist. Also man könnte ihn auch als Normal Desire bezeichnen. Und das ist ein Film, der von verschiedenen Außenseiterfiguren erzählt. Die Geschichten werden erstmal so ein bisschen parallel erzählt und dann aber ganz wunderbar zusammengeführt. Ich will jetzt gar nicht so viel über die Geschichte sagen, weil es vor allem eben einfach so ein bisschen um die Biografien dieser Figuren geht. Aber der Film hinterfragt gesellschaftliche Normen und macht es auf eine ganz einfühlsame Art und Weise. Und den Film hatte ich letztes Jahr beim Tokyo International Film Festival gesehen. Und die haben immer nur so ganz knappe Beschreibungen in ihrem Programm. Also wir geben uns sehr viel Mühe, dass wir eine sehr präzise Beschreibung des Films in unserem Programmheft abdrucken. Aber wahrscheinlich, weil bei denen sowieso immer alles ausverkauft ist, können die sich es leisten, auch einfach nur so einen Satz zum Film zu schreiben. So war es. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was mich bei dem Film erwartet. Und ich hatte einen furchtbaren Jetlag. Aber trotzdem hat mich der Film total mitgerissen. Und ich saß dann völlig geplättet nach dem Film im Kinosessel und musste dann erstmal so ein bisschen für mich sein, weil der Film mich so tief berührt hat. Und er hat dann tatsächlich auch den Regiepreis und den Publikumspreis in Tokio gewonnen. Also insofern kam der dann ja doch gut beim Publikum an. Ich bin sehr gespannt, wie unser Publikum den Film finden wird. Aber das wäre noch ein weiterer Geheimtipp von meiner Seite.
Mhm. Ja, macht mich auf jeden Fall neugierig. Nippon Connection ist ja ein Kulturfestival, nicht nur ein Filmfestival. Also neben Filmen gibt es auch noch Ausstellungen, Konzerte, Performances, Mitmachangebote und noch vieles mehr. Magst du zum Abschluss vielleicht noch einen kleinen Einblick geben ins Veranstaltungsprogramm?
Ja, du hast es ja schon richtig gesagt. Wir zeigen nicht nur Filme, sondern haben auch 60 Rahmenprogramms, also ungefähr 60 Rahmenprogramms, Veranstaltungen ganz unterschiedlicher Art, also Kochkurse zum Beispiel, Kampfkunst, also japanische Kampfkunst, aber zum Beispiel auch Performances auf dem Festival von traditioneller japanischer Musik bis hin zu moderner japanischer Musik. Eine Veranstaltung, die ich so ein bisschen hervorheben möchte, die hat schon aber auch relativ viel mit Film zu tun, das ist das Nippon Heimkino. Da wird jedes Jahr ein Überraschungsfilm präsentiert, der dann live kommentiert wird von zwei Experten. Das sind dieses Jahr Kai Naumann und Markus Stiegelegger. Also das ist immer so einer meiner Favoriten, weil es einfach sehr, sehr unterhaltsam ist und man gleichzeitig aber auch sehr viel lernt über japanische Filmgeschichte. Ansonsten, was ich super spannend finde, ich bin nicht nur großer Filmfan, sondern auch großer Musikfan und wir haben dieses Jahr eine Veranstaltung zusammen mit Audio-Technica, das ist ein Hersteller von Plattenspielern und dort wird es einen Vortrag geben über den Soundtrack von Ghost in the Shell, ein ganz einflussreicher Animationsfilm. Und da wird ein Vinyl-Experte bei uns auf dem Festival zu Gast sein, der auch für das Master und für den Schnitt der Vinylplatte verantwortlich ist von Ghost in the Shell. Und er wird eben viel über den Soundtrack erzählen und wie der aber auch dann auf Vinyl gekommen ist. Und im Anschluss wird es dann noch ein Listening-Event geben von einer Platte von Joe Hisaishi, der japanische Filmkomponist, vor allem verantwortlich für die Filme von Hayao Miyazaki, aber auch Takeshi Kitano, mein persönlicher Lieblingskomponist, über den ich erst zum japanischen Film gekommen bin. Und da kann man sich dann in bester Vinylqualität Filmmusik aus den Ghibli-Filmen anschauen. Und da werde ich auf jeden Fall versuchen, mir die Zeit zu nehmen, um dann auch mal so ein bisschen vielleicht rauszukommen aus dem Festivalstress und mir schöne japanische Filmmusik anzuhören.
Ja, das wünsche ich dir, dass das klappt. Das klingt ganz toll. Dann vielen Dank für die Einblicke in euer Programm dieses Jahr und wir sehen uns beim Festival.
Genau, ich freue mich auf alle, die kommen.
Das war mein Gespräch mit Florian Hör vom Team des japanischen Filmfestivals Nippon Connection, das vom 28. Mai bis zum 2. Juni 2024 an verschiedenen Orten in Frankfurt stattfindet. Wir haben über die diesjährige Ausgabe gesprochen, insbesondere den Themenschwerpunkt Crossing Borders und die Retrospektive zum japanischen Film Noir, die im Kino des DFF zu sehen ist. Wenn ihr euch für japanisches Kino interessiert, hört gerne auch mal in unsere Folge zum Festival aus dem letzten Jahr rein. Da haben wir ausführlich über die Programmarbeit gesprochen und über den Regisseur Keisuke Kinoshita, dem im letzten Jahr die Retrospektive gewidmet war. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast bei eurem Streamingdienst abonniert und wenn ihr anderen Filminteressierten davon erzählt. Bis zum nächsten Mal.